Ihr wisst, dass es für mich anstrengende Tage sind und ich kann leiblich nicht ganz so, wie ich möchte, aber geistlich freue ich mich in meinem Gott über das, was er schon getan hat. Und besonders über gestern Nachmittag, über sein Wort und das, was es ausgerichtet hat in vielen Herzen. Eine Predigt ist nicht dazu da, dass man anschließend nach Hause geht und sagt, sie war gut oder schlecht. Eine Predigt ist dazu da, dass man Gott darin zu sich selbst reden hört. Es ist ja die Verkündigung des Wortes Gottes, und dadurch sollen wir angesprochen werden und von Gott Belehrung empfangen. Wir haben für diese drei Tage den Text oder das Thema gewählt, die heilsgeschichtliche Bedeutung der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu Christi. Gestern sprachen wir über die Kreuzigung, über die Versöhnung, über die Vergebung, über die Sühne, über das alles, was am Kreuz auf Golgatha für uns geschah. Morgen werden wir, so Gott will, über die glorreiche Auferstehung sprechen. Heute wollen wir uns mit der Überwindung, mit der Besiegung des Todes befassen. Die Heilige Schrift sagt, der letzte Feind, der besiegt wird, ist der Tod. Und die Heilige Schrift sagt in Hebräer 9, 27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Dem Adam wurde gesagt, ehe Eva ins Dasein gerufen wurde, welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben. Es gibt eine Anzahl Bibelstellen, die davon sprechen. Und gerade weil jeder Mensch dem Tode einmal begegnen muss, ob wir das wollen oder nicht. Ich habe noch keinen getroffen, der dem Tode aus dem Wege gegangen wäre. Ein jeder Mensch, der in diese Welt gekommen ist, musste auch wieder aus dieser Welt scheiden. Der eine früher, der andere später. Die Frage ist nur, wo werden wir die Ewigkeit zubringen? Ich möchte einige Schriftstellen vorlesen und hauptsächlich Gottes Wort selbst reden lassen, denn nicht das, was wir über Gottes Wort zu sagen haben, sondern das, was Gott selbst durch sein Wort sagt, ist maßgebend für uns. Als erstes beginnen wir direkt im Alten Testament. Nach dem Sündenfall sprach der Herr folgende Worte aus. Wir lesen aus 1. Mose Kapitel 2 von Vers 8. 1. Mose 2 von Vers 8. Hierauf pflanzte Gott der Herr einen Garten in Eden nach Osten hin und versetzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Dann ließ Gott der Herr allerlei Bäume aus dem Erdboden hervorwachsen, die lieblich anzusehen waren und wohlschmeckende Früchte trugen. Dazu auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und jetzt von Vers 15. Als nun Gott, der Herr, den Menschen genommen und ihn in den Garten Eden versetzt hatte, damit er ihn bestelle und behüte, gab Gott, der Herr, dem Menschen die Weisung von allen Bäumen des Gartens. Darfst du nach Belieben essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, von dem darfst du nicht essen. Denn welches Tages du davon essen wirst, musst du des Todes sterben. Bleiben wir bei diesem Text ein wenig stehen. Im Ursprung, im Anfang, war der Mensch nicht zum Tode, sondern zum Leben bestimmt. Und zwar zum ewigen Leben in Gemeinschaft mit Gott. Ein ewiges Leben ohne Gott, ohne Gemeinschaft mit Gott, wäre sinnlos. Gott hat den Menschen geschaffen nach seinem Bilde, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Welches Tages du davon essest, wirst du des Todes sterben. Wir wissen, dass der Tod seit Adam über alle Menschen gekommen ist und es gab keinen einzigen, der ihm entfliehen konnte. Dann kommen wir direkt zu 1. Mose, dem 3. Kapitel, und lesen hier, was nach dem Sündenfall geschah und was der Herr sagte, denn hier begegnen wir der ersten Verheißung des kommenden Messias, unseres Erlösers. 1. Mose, Kapitel 3, wir lesen von Vers 14. Da sagte Gott, der Herr, zu der Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein vor allen Tieren, Zahmen und Wilden. Auf dem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihm in die Ferse stechen. Hier haben wir den ersten prophetischen Hinweis aus dem Munde des Herrn, unseres Gottes, höchstpersönlich, auf den kommenden Messias. Hier haben wir die Verheißung, dass er, der geboren werden soll und in diese Welt hineinkommen wird, dass er der Schlange den Kopf zertreten wird. Ihr wisst ja, ein Schlangenbiss kann tödlich sein, wenn es eine giftige Schlange ist. Und wer einmal die Kobra oder andere Schlangen gesehen hat, wie ich es zum Beispiel gesehen habe, der wird ein wenig davon wissen, wie die Dinge liegen. Hier geht es nicht nur darum, dass der Kopf zertreten wird, sondern es war ja dieser Biss, dieses Gift, das den Tod der ganzen Menschheit gebracht hat. Und deshalb hat Paulus im Korintherbrief später sagen können, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Wir wissen, eine Biene hat einen Stachel, aber hier geht es um die alte Schlange, hier geht es um den Tod, hier geht es um das Gift, das in die Menschheit hineingekommen ist. Und es geht darum, dass dieser Tod verschlungen, dass er aufgelöst, dass wir dahin zurückgebracht werden, wo wir eigentlich hingehören, nämlich vor den Sündenfall zurück in den Zustand, in dem Adam sich befand, ehe die Sünde in diese Welt hineinkam. Um das sofort zu sagen, durch die Erlösung in Jesus Christus, unserem Herrn, ist der gläubige Mensch zurückversetzt worden in das Paradies. Natürlich, noch befinden wir uns im Leibe, aber wenn ihr 2. Korinther Kapitel 11 ist es wohl nachlesen würdet, da spricht Paulus von einer Verzückung und er sagt, ich war entzückt und zwar in den dritten Himmel, in das Paradies. Und ich hörte unaussprechliche Worte. Wir wissen, dass Gottes Absicht in dem Erlösungsplan darin Vollendung finden soll, dass der Mensch, der von Gott durch die Sünde getrennt wurde und dem Tode preisgegeben worden war, ohne Hoffnung sich selbst nicht helfen konnte, dass uns die Hilfe zuteil wurde und die Hoffnung in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt wurde. Und nicht zum Schluss dadurch, dass er dem Tode die Macht genommen und am dritten Tage von den Toten auferstanden ist. Das Grab ist leer. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Nun, zurück zu diesem Wort hier. Wir wissen, dass Gott, wie schon gesagt, mit der Menschheit Gemeinschaft haben wollte, aber dass keine Scheidewand, dass keine Trennung, dass keine Feindschaft da sein sollte. Mit dem Sündenfall kam die Trennung von Gott und die Scheidewand wurde aufgerichtet und eine Feindschaft entstand. Denn es waren zwei verschiedene Samen. Hier war der Same Gottes auf der einen Seite und auf der anderen Satan, der durch die Schlange repräsentiert wurde. Und bis hin zur Offenbarung, Kapitel 20, repräsentiert wird. So gewiss Gott sich in Christus offenbarte, so gewiss war Satan in die Schlange hineingefahren, um diese Sache durchzuführen und die Menschheit von Gott zu trennen. Wenn wir auch nur für einen Augenblick darüber nachdenken, dass Adam und Eva für immer jung hätten bleiben können, ohne Krankheit, ohne Sorgen, ohne Not, nie hätte eine Träne sein brauchen, nie eine Beerdigung stattfinden, nie hätte Leid sein müssen, und dennoch haben sie nicht auf die Stimme Gottes gehört, sondern, wie geschrieben steht, ist Eva von der Schlange verführt worden und hat Adam in diesen Sündenfall mit hineingezogen. Und mit diesem Augenblick versteckten sich die Menschen im Garten Eden und sie stellten fest, dass sie plötzlich nackt waren. Ein Mensch, der von Gott getrennt ist, ist im Grunde genommen unbekleidet, ein armer Mensch. Aber derjenige, der zu Gott kommt, Er wird mit Kleidern des Heils angetan. Ein Mensch, der zum Herrn zurückkommt, wird aus dem Zustand der Verlorenheit zurückgebracht und wird gerettet. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Hier geht's um diesen Stich des Todes in seine Ferse. Aber so gewiss Jesus Christus gestorben ist, hat er den Stachel des Todes herausgezogen und hat den Tod in Leben verwandelt und er spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist die Verheißung, die er aus Gnaden gegeben hat. Heute geht's uns also um die Überwindung des Todes. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe keine Angst vor dem Tode. Und wenn dann die letzten Stunden kommen und der Todesschweiß auf ihrer Stirn sichtbar wird, sieht es plötzlich ganz anders um diejenigen aus, die einen großen Tod riskiert haben. Plötzlich merken sie, dass es doch ein Jenseits gibt, dass der Mensch nicht nur dazu geboren wurde, um einige Jahre der Sorge und der Mühe auf Erden zu haben, sondern dass Gott den Menschen zu einem hohen, ja zu dem höchsten Zweck bestimmt hat, den es geben konnte, nämlich aufgenommen zu werden als Söhne und Töchter Gottes. Schon irdisch, wenn man in eine Königsfamilie als Sohn oder Tochter aufgenommen würde, das wäre eine große Sache. Aber wisst ihr, Söhne und Töchter können nicht aufgenommen werden, sie müssen in die Familie Gottes hineingeboren werden. Alle anderen kann man anstellen, einstellen, entlassen, kommen lassen, gehen lassen, aber Söhne und Töchter werden hineingeboren. Und so ist es auch in der Königsfamilie unseres Gottes. Wir müssen von Neuem geboren werden, hineingeboren werden durch den Heiligen Geist in das Reich Gottes. Und das sind die Worte, die unser Herr Jesus dem Gelehrten Nikodemus im Johannesevangelium im 3. Kapitel sagte. Es sei denn, dass der Mensch von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Und er sagte, wundere dich nicht darüber, dass ich dir gesagt habe, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Welch eine wunderbare Gnade unseres Gottes. Aus uns selber hätten wir es niemals vermocht. Aber durch die Gnade Gottes, durch die Erlösung in Jesus Christus ist es möglich geworden. Nun kommen wir zu dem Propheten Hosea, dem 13. Kapitel, dem 14. Vers. Aber ich will sie erlösen aus der Hölle und vom Tod erretten. Tod, ich will dir ein Gift sein. Hölle, ich will dir eine Pestilenz sein. Merken wir, dass selbst im Alten Testament durch die Propheten von Gott aus schon darauf hingewiesen wurde, dass der kommende Messias den Tod überwinden würde. Im Alten Testament existierte Gott in der Geistleiblichkeit, aber in dem Zustande konnte er nicht sterben. Deshalb musste das Wort, der Logos, der Herr, der Ich Bin, Fleisch werden, um in diesem Fleischesleibe, in dem wir uns befinden, unseren Platz einzunehmen und an unserer Stelle den Tod zu erleiden. Hier steht's: Aber ich will sie erlösen aus der Hölle. Wir alle, ohne Ausnahme, jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wird, befindet sich vom ersten Tage an auf dem breiten Weg, der zur Verdammnis führt. Da gibt es nicht eine einzige Ausnahme. Jesus Christus spricht darüber im Matthäus-Evangelium im 7. Kapitel. Weit ist der Weg und breit die Pforte, der zur Verdammnis führt, und viele sind ihrer, die darauf wandeln. Eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und nur wenige sind es, die sie finden. Wir müssen von Gott aus ein Verlangen in uns hineingelegt bekommen, dass wir Suchende werden. Und in dem Moment, wo wir geistlich Suchende werden, haben wir die Verheißung: Wer da sucht, wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Es ist so, und hier spricht unser Gott: Aber ich will sie erlösen aus der Hölle und vom Tode erretten. Tod, ich will dir ein Gift sein. Hölle, ich will dir eine Pestilenz sein. Hier spricht unser Herr in einer solchen Weise. Er hat keinen Engel gesandt, keinen Gabriel und keinen Michael. Er ist selber gekommen und sagt: Ich will sie erlösen. Ich will dem Tod ein Gift sein und der Hölle eine Pestilenz. Ich will den Sieg offenbaren. Ich will erlösen. Ich will befreien. Ich will herausführen. Das ist unser Herr, der so gesprochen und nicht nur Worte gemacht hat. Wir als Menschen machen oft Worte und es ist nichts dahinter. Aber wenn Gott etwas sagt, dann steht er zu seinen Worten. Dann muss die Hölle, der Tod und der Teufel sich fügen und beugen, wenn der allmächtige Gott geredet und wenn er zu handeln beginnt. Wir wissen, als der Herr Jesus starb, ist er ja dem Leibe nach ins Grab gelegt worden. Dieses Grab kann man besichtigen, wenn man in Jerusalem ist. Aber im Geiste ist er hinuntergefahren in die Hölle. Lasst uns dieses im 1. Petrus im 3. Kapitel von Vers 18 lesen. Denn auch Christus ist einmal um der Sünden willen gestorben, als Gerechter für die Ungerechten, um uns zu Gott zu führen. Er, der am Leibe zwar getötet worden ist, aber zum Leben erweckt nach dem Geist. Im Geist ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Dem Leibe nach ist er gestorben, und der Sinn seines Todes, so haben wir hier gelesen, bestand darin, um uns zu Gott zu führen. Der Tod Jesu Christi ist nicht nur eine Angelegenheit, an die wir denken, ein Tag, den wir als Karfreitag feiern. Der Tod Jesu Christi hat Sinn und Zweck, nämlich göttlichen Sinn und göttlichen Zweck, der darin besteht, die Menschheit zu Gott zurückzuführen. Und deshalb sagte Paulus in 2. Korinther im 5. Kapitel diese Worte: Lasst euch versöhnen mit Gott, denn wir ermahnen euch an Christi statt. Werte Brüder und Schwestern, werte Freunde, auch wenn wir hier vorne stehen, dann stehen wir vor Gott auf einer Stufe und sind allzumal Sünder und bedürfen der Gnade unseres Gottes. Es gibt nicht einen Menschen, der sich in die Brust werfen könnte und dann mit Gott reden. Jeder muss sich an seine eigene Brust schlagen, ehe er zu Gott reden kann und sagen: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Lesen wir diesen Text noch einmal. Er ist ja außerordentlich wichtig, denn auch Christus ist einmal um der Sünden willen gestorben, als Gerechter für Ungerechte, um uns zu Gott zu führen. Dass er gestorben ist, wissen wir alle. Das ist eine heilsgeschichtliche und auch eine historische Tatsache. Die Frage ist nur: Haben wir ganz persönlich für unser Leben die Bedeutung dieses Sterbens Jesu Christi begriffen, die darin besteht, dass wir zu Gott geführt werden? Bist du, bin ich zu Gott zurückgeführt worden? Nur dann haben wir Sinn und Zweck seines Sterbens begriffen, wenn wir es persönlich erlebt und erfahren haben. Hier steht weiter: Der am Fleisch zwar getötet worden ist, aber zum Leben erweckt nach dem Geist. Im Geist ist er auch hinuntergegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Der Leib war im Grabe, im Geist ist er hinuntergegangen und hat diese gewaltige Erlösungstat verkündigt, hat proklamiert, dass der Sieg über Sünde, über Teufel, über Tod und über Hölle nun vollbracht worden ist. Und wir werden in den weiteren Bibelstellen feststellen, in welch einer Weise die Männer Gottes den Einblick in den göttlichen Heilsratschluss hatten. Und ich meine, auch uns will Gott durch den Heiligen Geist aufschließen, worum es eigentlich geht. Es ist das Wichtigste im Leben, die Entscheidung für die Ewigkeit in rechter Weise zu treffen. Wenn wir dann weiterlesen in der Heiligen Schrift, dann kommen wir zu Hebräer, dem 2. Kapitel und beginnen mit Vers 14. Hebräer 2 von Vers 14. Weil nun die Kinder am Blut und Fleisch Anteil erhalten haben, so hat auch er gleichermaßen Anteil an ihnen erhalten, um durch seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und um alle, die in Freiheit zu setzen, die durch Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft gehalten wurden. Hier in diesem Wort wird uns diese Bedeutung des Sterbens Jesu noch vertieft vor Augen geführt. Er, unser Herr, hat an uns Anteil bekommen, indem er in diese Welt hineingeboren wurde, wie jeder andere Mensch, in Windeln gewickelt und in eine Krippe gelegt. Mit dem einzigen Unterschied, dass er durch den Geist gezeugt worden ist. Und weil er durch den Geist gezeugt wurde, hatte der Feind auch an seinem Leibe kein Anrecht, an seinem Blut nicht. Ganz und gar war er dem Feinde entrissen, aber an Gebärden als Mensch erfunden. Er aß und trank, wurde müde und schlief wie jeder andere Mensch. Er hat die Gottheit abgelegt, die Herrlichkeit verlassen, als der König der Könige, und ist Mensch geworden um der Menschen willen. Denn nur so hat er sterben können, nachdem er Mensch geworden ist. In seiner Gottheit hätte er nicht sterben können. Das ist ein großes Geheimnis. Es geschah um deinet und um meinet willen. Wie wunderbar, wenn hier der Apostel ausführt, um durch seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Da kommen wir zurück auf das erste Wort aus 1. Mose 3, Vers 15. Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Er wird den vernichten, der die Macht über den Tod hatte, nämlich den Teufel. Wenn jemand besiegt ist und vernichtet wurde, dann braucht man sich darüber keine Sorgen mehr zu machen. Und doch steht von dem Feinde geschrieben, dass er wie ein brüllender Löwe herumgeht und sucht, wen er verschlingen kann. Seitdem aber der Stachel des Todes herausgezogen wurde, kann man die ganze Sache mit einer Biene vergleichen, die nicht mehr stechen kann, weil sie mit ihrem Stich schon den Stachel drin gelassen hat. Sie mag summen und brummen, sie mag fliegen, wohin sie will, aber sie kann keinen zweiten mehr stechen. Der Stachel, den sie hatte, den hat sie nicht mehr. Der ist ja nun hineingefügt worden in den, der den Tod zu verschlingen hatte. Und deshalb können auch wir mit Paulus ausrufen: Tod, wo ist dein Stachel? Wir wissen, dass die Menschen, die vor dem Tode Angst haben, Golgatha und den Tod Jesu Christi in seiner göttlichen Bedeutung nicht begriffen haben. Ein Mensch, der von der Zeit in die Ewigkeit mit dem Frieden Gottes und der Gewissheit des Heils hinübergeht, der kann singen, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, dann jubelt und jauchzet das Herz. Wir erzählen hier keine Story, sondern die göttliche Tatsache dessen, was am Kreuz auf Golgatha geschah. Unsere Schuld ist gesühnt, unsere Sünde vergeben, der Tod, die Hölle, alles ist überwunden worden. Und wir wissen, dass Jesus durch seine Auferstehung dem, was am Kreuz auf Golgatha geschah, den absoluten göttlichen Nachdruck verliehen hat. Wäre Jesus Christus nur gekreuzigt und gestorben, dann hätten wir keinen Beweis der Heilstat unseres Gottes. Aber durch seine Auferstehung ist uns die göttliche, absolute Gewissheit mitgeteilt und geschenkt worden. So gewiss, und das möchte ich gleich lesen, alle Menschen durch eine Sünde sterben, so werden sie alle zum Leben zurückgerufen. Römer Kapitel 5, wir lesen hier von Vers 12. Römer Kapitel 5 von Vers 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt hineingekommen ist, und die Sünde und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie ja alle gesündigt haben. Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt vorhanden. Die Sünde wird aber nur nicht angerechnet, wenn kein Gesetz vorhanden ist. Aber trotzdem hat der Tod seine Herrschaft uneingeschränkt von Adam bis Mose sogar über die ausgeübt, welche sich nicht durch Übertretung in gleicher Weise versündigt hatten, wie Adam, der das Vorbild des Zukünftigen ist. Hier wird uns berichtet, dass durch einen Menschen die Sünde in die ganze Welt und der Tod über alle Menschen gekommen ist. Aber bei diesem Bericht bleiben wir nicht stehen, sonst müssten wir sagen, Adam, du bist an allem schuld. Was können wir dafür, dass wir so geboren sind und in dieser Welt existieren? Warum hat Gott uns hier überhaupt herkommen lassen, wenn er mit uns nichts Gutes vorhat? Macht euch keine Sorgen. Gott hat nicht nur Gutes, Gott hat das Beste mit dir und mit mir vor. Heute geht es nicht um Adam und Eva. Heute geht es um dich und um mich. Was tust du, was tue ich mit dem Gnadenangebot unseres Gottes? Es ist wahr, die Sünde ist über alle gekommen und der Tod hat seine Herrschaft ausgeübt über die Propheten und Männer Gottes. Ja, über alle hat er die Herrschaft seit Adam ausgeübt. Doch dabei bleibt es nicht und hier ist das Ende noch nicht. Es geht weiter und zwar in Römer 5 von Vers 17.
Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod durch die Schuld des einen seine Herrschaft uneingeschränkt ausgeübt hat, so werden hier noch viel gewisser die, welche die überschwängliche Fülle der Gnade und des Geschenkes der Gerechtigkeit empfangen, im Leben als Könige herrschen durch den einen Jesus Christus. Im Worte Gottes wird ja nicht nur aufgezeigt, wie Gott uns nach dem Sündenfall sieht. Im Worte Gottes wird uns gezeigt, wie wir als Erlöste und zu welch einem Zweck wir von Gott aus bestimmt worden sind, nämlich mit Christus zu herrschen und zu regieren, aber das wird erst nach Verwandlung dieser Leibe geschehen, die ja von Erde sind und zur Erde zurückkehren müssen. Wir werden einen Auferstehungsleib bekommen, wie ihn Jesus Christus bei seiner Auferstehung bekam, und werden ihm gleichgestaltet sein. Der Tod und die Sünde hat seine Herrschaft ohne Ausnahme über alle Menschen ausgeübt. Jetzt aber ist uns die Gnade Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn, erschienen. Niemand braucht mehr in seiner Sünde zu sterben. Jeder kann heute auf Jesus Christus blicken und im Glauben die Vergebung seiner Schuld und Sünde annehmen und das neue, ewige Leben empfangen. Das ist nicht nur im Worte Gottes geschrieben, das ist eine göttliche Tatsache. Viele könnten hier sicher heute Abend die Hand heben und von einer Stunde in ihrem Leben bezeugen, in der sie Gott erlebt haben. Als erstes muss der Mensch durch das Gesetz Gottes in seiner Sünde verurteilt werden, aber dann durch das Evangelium von Jesus Christus den Freispruch hören. Und der Freispruch ist ja nur für den von Bedeutung, der vorher verurteilt worden ist. Wir können nicht zu Gott kommen und den Hut an die Wand hängen und sagen, lieber Gott, hier bin ich. So geht es nicht. Der Weg zu Gott geht über Golgatha. Und ehe wir die Bedeutung dessen, was auf Golgatha geschah, erfassen können, müssen wir begreifen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für alle Söhne und Töchter Gottes stellvertretend gestorben, ja gelitten, gemartert wurde und dann gestorben ist. Einer ist für alle gestorben und deshalb sind alle mit ihm gestorben. Und so gewiss er von den Toten auferstanden ist, so gewiss werden auch wir auferstehen und bei ihm sein alle Zeit. Das, was durch Jesus Christus geschah, ist ja mit dir und mit mir verbunden. Es gehört zu dem Heilsratschluss unseres Gottes, den wir in diesen Tagen betrachten und im Glauben erfassen möchten. Nicht nur die Erinnerung an Golgatha, an Karfreitag, an Ostern, sondern die Frage, welch einen göttlichen Sinn und Zweck erfüllen diese heilsgeschichtlichen Tatsachen in meinem und in deinem Leben? Was nützte es mir und dir, wenn viele in der Herrlichkeit wären und wenn du und ich nicht dort sein würden? Du und ich, wir sind heute Abend von Gott angesprochen, wir sind gemeint. Der Tod herrschte über alle. Ja, nun werdet ihr sagen, seitdem Christus gestorben ist, sterben ja auch die Leute genauso weiter, wie sie vorher gestorben sind. Jawohl, das ist wahr, aber wir müssen den Heilsplan unseres Gottes kennen, um mitreden zu dürfen. Man kann nicht einfach nach menschlichem Ermessen oder nach unserem Verstande reden, sondern man muss schon so reden, wie Gottes Wort es sagt. Wir lesen aus 1. Korinther, dem 15. Kapitel von Vers 20. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als Erstling der Entschlafenen. Denn weil der Tod durch einen Menschen gekommen ist, erfolgt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Wie nämlich in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle wieder zum Leben gebracht werden. Ein jeder aber in seiner besonderen Abteilung. Christus als Erstling, hierauf die, welche Christus angehören, bei seiner Ankunft, danach das Ende, wenn er Gott, dem Vater, das Reich übergibt. Sobald er jede Herrschaft und jede Gewalt und Macht vernichtet hat. Denn er muss als König herrschen, bis ihm alle Feinde unter die Füße gelegt worden sind. Jetzt höret, was im nächsten Vers, in Vers 26 steht. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er ihm unter die Füße gelegt. Wenn er dann aber ausrufen wird, alles ist unterworfen, so ist doch selbstverständlich der ausgenommen, der ihm alles unterworfen hat. Der letzte Feind ist der Tod. Der Tod ist besiegt. Die Sünde ist vergeben. Die Krankheit ist geheilt. Und dennoch ist jeder Mensch, wenn er seine Hand aufs Herz legt und wenn er aufrichtig ist, dann muss er zugeben, dass wir Dinge getan haben oder tun, mit denen wir vor Gott nicht bestehen können. Auch die Krankheit ist noch verbreitet und der Tod hat auch noch einen gewissen Zutritt, ich möchte sagen, eine Aufgabe zu erfüllen, den Menschen aus dem Diesseits in das Jenseits hinüber zu befördern. Aber der Tod hat kein Anrecht, er hat keinen Stachel mehr, dass du und ich nun für immer von Gott getrennt sein würden. Durch das Kreuz von Golgatha ist als erstes der geistliche Tod aufgehoben worden. Denn es geht ja darum, dass wir aus Gnaden ewiges Leben empfangen. Aber so wie Christus einen Auferstehungsleib bekommen hat, werden auch wir mit ihm einen Auferstehungsleib haben. Hier ist eine dreifache Einteilung in der Heiligen Schrift. Als erstes wird uns Christus vor Augen geführt, als zweites die Gemeinde, die er erlöst, die er befreit, die er begnadigt, ja sein Volk, das ihm angehört und auf seine Wiederkunft wartet. Sie sind als zweites aufgeführt und als drittes und letztes das Endgericht vor dem weißen Thron, vor dem jeder Mensch, der je auf Erden gelebt hat, erscheinen muss. Jeder Mensch, der je auf Erden gelebt hat, wird vor dem Gericht Gottes erscheinen müssen. Und dann wird Gott das Urteil sprechen. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Und ich lese gleich im Kapitel 15 weiter, und zwar von Vers 54. Wenn aber dieser vergängliche Leib die Unvergänglichkeit angezogen hat und dieser sterbliche Leib die Unsterblichkeit, dann wird sich das Wort erfüllen, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dank sei Gott, der uns den Sieg verliehen hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also, wann wird das Wort sich erfüllen? In dem Augenblick, wo dein und mein Leib der Vergänglichkeit, ja der Todespreisgebung entrissen wird und wir verwandelt werden, dann wird sich dieses Wort erfüllen. Seht, was auf Golgatha geschah. Erfüllt sich nicht alles an einem Tage. Es ist ein Gesamtzeitabschnitt von 2000 Jahren seit Golgatha bis zu dem Zeitpunkt wird sich dann alles erfüllt haben. Aber in dem Zusammenhang, in den es von Gott aus hineingefügt worden ist. Man müsste diese Schriftstelle noch einmal sehr deutlich lesen. Wenn aber dieser vergängliche Leib die Unvergänglichkeit angezogen hat und dieser sterbliche Leib die Unsterblichkeit, dann wird sich das Wort erfüllen, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Bis zu dem Augenblick müssen wir darauf warten. Aber es gibt in uns nicht den geringsten Zweifel. Bei der Wiederkunft Jesu Christi werden die in Christo Entschlafenen zuerst auferstehen. Und dann werden wir verwandelt werden und der sterbliche Leib wird die Unsterblichkeit anziehen und der verwesliche Leib die Unverweslichkeit. Und dann wird dieses Wort seine vollkommene Erfüllung im Heilsratschluss unseres Gottes finden. Jetzt hat der Tod seine Macht über alle. Die Gläubigen und die Ungläubigen werden krank. Trübsale jeder Art kommen über jeden Menschen. Autounfälle haben die Gläubigen und die Ungläubigen. Sorgen und Nöte haben alle gleichermaßen. Und auch darin erweist sich die absolute Gerechtigkeit unseres Gottes. Gott ist wirklich in allem gerecht. Aber in unserem Herzen tragen wir einen Schatz. Wir tragen die Anzahlung für das ewige Erbteil. Ihr wisst, wenn man eine Anzahlung geleistet hat und ein Vertrag gemacht wurde, dann ist man schon in gewisser Hinsicht der Eigentümer der Sache. Gott hat einen Bund, einen Vertrag mit uns gemacht. Er hat uns die himmlische Herrlichkeit verheißen. Er ist hingegangen, um uns die Stätte zu bereiten, und er wird wiederkommen, um die Seinen heimzuholen. Tatsache ist, dass wir sehr nahe vor der Wiederkunft Jesu Christi stehen und dass der Herr die Letzten herausruft. Und ich habe das in aller Welt gesehen und miterleben dürfen. Es sind nicht mehr die großen Massen, die vielleicht in besonderen Evangelisationen angesprochen werden. Es sind die Einzelnen, die von Gott herausgerufen werden, die es wagen, mit einer verachteten Schar, mit Menschen, die auf dieser Erde gar keine Anerkennung suchen noch finden, Menschen, die von Gott begnadigt wurden, das ewige Leben durch den Glauben an Jesus Christus zu empfangen. Ihre Heimat ist dort droben. Auf dieser Erde sind wir nur Gäste. Wir sind Pilger. Unsere Heimat, unser Zuhause ist in der Herrlichkeit unseres Gottes. Wir wissen, dass Menschen, die Gottes Wort von Herzen glauben können, dass in ihnen wirklich etwas Göttliches, etwas Bleibendes geschieht. Und da kann nur mitreden, wer es wirklich erlebt hat. Lasst mich aus Epheser Kapitel 2 sehr, sehr wichtige Worte der Heiligen Schrift lesen. Epheser Kapitel 2, hier lese ich von Vers 12. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr vorher in der Ferne standet, durch das Blut Christi zu nahe stehenden geworden. Denn er ist unser Friede, er, der die beiden Teile zu einer Einheit zusammengemacht und die trennende Scheidewand, die Feindschaft weggeräumt hat und die Satzungen, die gegen uns geschrieben waren, aufgelöst, und zwar durch seinen Leib. Das Gesetz mit seinen in Satzungen gefassten Geboten. Wir wissen, das Gesetz hatte Gebote, und diese Gebote haben die Menschen verdammt, sie haben ihn verurteilt, und das mit Recht. Aber die Heilige Schrift sagt, das Gesetz ist durch Mose gegeben worden, aber die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus, unseren Herrn, gekommen. Und jetzt heißt es hier, dass er in seiner Person zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter umgestaltet hat und die beiden in einem Leibe mit Gott durch das Kreuz versöhnt hat, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. Es geht also am Kreuz auf Golgatha um die Feindschaft, die aufgerichtet war seit dem Sündenfall, dass diese Feindschaft aufgelöst, beseitigt und dass in Christus Frieden gemacht wurde. Frieden mit Gott, Frieden für dich und für mich. Wir wissen, auf dieser Erde ist sehr viel Feindschaft. Und je länger, je mehr erleben wir es, ja. Und man könnte schier die Frage stellen, ob die Welt nun langsam verrückt geworden ist. Verzeiht diesen banalen Ausdruck. Aber hat es eine Zeit wie die, in der wir leben, jemals gegeben? Hat es Menschen gegeben, die sich so weit vergessen konnten? Und manchmal aus Motiven, die absolut nicht gerechtfertigt sein können. Und dennoch ist einer der Feind des anderen. Aber in Christus ist diese Feindschaft aufgehoben worden. In Christus ist keine Feindschaft, sondern Freundschaft mit Gott. Friede mit Gott, Friede untereinander. Es heißt hier, nicht nur den Nahestehenden, sondern auch den Fernestehenden. Das eine waren damals die Juden, sie standen Gott nahe, gemäß dem Gesetz, wir standen Gott ferne, aber durch das Kreuz von Golgatha ist das Heil für die ganze Menschheit, für die ganze Welt gegeben worden. Jetzt darfst du kommen. Du darfst es annehmen. Und der Preis war sehr hoch. Es steht hier geschrieben, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr vorher in der Ferne standet, durch das Blut Christi zu Nahestehenden geworden. Denn er ist unser Friede. Er, der die beiden Teile zu einer Einheit gemacht hat und die trennende Scheidewand, die Feindschaft weggeräumt hat, nachdem er durch die Hingabe seines Leibes das Gesetz mit seinen in Satzungen gefassten Geboten beseitigt hatte, um so die beiden in seiner Person zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter umzugestalten. Nur von Gott erneuerte Menschen können Friedensstifter sein. Alle anderen werden keine Friedensstifter sein können. Im Gegenteil, wohin sie gehen, wird Unfriede und Unheil sein. Aber Gott hat den Menschen in Christus zu einem neuen Wesen umgestaltet und dieses neue Wesen ist ein Friedensstifter, weil Gott in Christus Frieden gebracht hat. Er ist unser Friede, so sagt es die Heilige Schrift. Wir sind mit Gott versöhnt worden und dürfen ihm von ganzem Herzen und von ganzer Seele vertrauen. Die Feindschaft ist aufgehoben worden und der Friede ist in denen aufgerichtet, die zu einem neuen Menschen in Christus Jesus, unserem Herrn, umgestaltet worden sind. Lasst mich noch schnell eine Bibelstelle lesen, und zwar aus Epheser Kapitel 4, damit ihr wisst, weshalb unser Herr in die untersten Örter der Erde hinuntergegangen ist, um dann wieder heraufzukommen und den gesamten Sieg zu offenbaren. Epheser Kapitel 5 von Vers 8. Daher heißt es ja auch, aufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber hinaufgestiegen ist, welchen Sinn hat das als den, dass er auch zuvor in die untersten Örter der Erde hinabgestiegen ist? Er, der Hinabgestiegene, ist derselbe, der hoch über alle Himmel hinaus aufgestiegen ist, um das ganze Weltall zu erfüllen. Jesus Christus ist hinabgestiegen. Er war in der Hölle, aber nicht um dort zu bleiben, sondern den Sieg über die Hölle zu offenbaren. Ich kann mir vorstellen, dass der Teufel nur noch auf ihn gewartet hatte. Denn die Schrift sagt ja, dass der Teufel die Macht ausgeübt hat und hat uns alle in Schrecken gehalten während unserem ganzen Leben. Nun aber hat er, der das Leben in Person ist, den Tod vernichtet, hat ihn besiegt und konnte später sagen, ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jetzt ist unser Herr der absolute Chef über alles, was im Himmel und auf Erden und sonst wo sein mag. Lasst es mich aus Offenbarung Kapitel 1 lesen. Hier steht es von Vers 17 geschrieben. Johannes war auf der Insel Patmos und sah den Herrn nach seiner Auferstehung. Dann lesen wir, bei seinem Anblick fiel ich wie tot ihm zu Füßen nieder. Da legte er seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin's, der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Also, Jesus Christus ist nicht zur Hölle gegangen, um dort zu bleiben, sondern dem Teufel die Macht des Todes zu nehmen. Und das war dadurch symbolisiert, dass er die Schlüssel des Todes genommen hat und dass er auferstanden ist und dem Johannes sagen konnte, ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Mit anderen Worten, nur was ich bestimme, das geschieht. Und niemand anders hat etwas zu sagen. Ihr wisst ja, als unser Herr gekreuzigt wurde, sah alles für einige Stunden hoffnungslos aus. Der Teufel mag sich gekrümmt haben vor Lachen und die ganze Welt mag gemeint haben, jetzt ist alles vorbei, dieser Mann ist nun tot. Er war nicht tot, nur dem Leibe nach gestorben und in das Grab gelegt. Im Geiste hinuntergegangen und ihr wisst, damals waren unten zwei Orte. Das eine war das Paradies, der Ort der Seligen, und das andere der Hades, nämlich der Ort der Nicht-Seligen. Und nachdem der Herr Jesus in dem ersten Ort war, ist er in den zweiten hinübergegangen und hat alle diejenigen, die an der ersten Auferstehung aus der gesamten Zeitspanne des Alten Testaments teilhaben werden, mit sich hinaufgenommen. Und es ist wohl heute schon gelesen worden, es steht in Matthäus 27 geschrieben, dass viele mit ihm auferstanden sind und erschienen vielen in der heiligen Stadt. Ihr könnt es mit Sicherheit alles selber nachlesen. Es steht hier in Matthäus 27 von Vers 45 geschrieben. Hier heißt es von Vers 51, da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Stücke. Die Erde erbebte, die Felsen zersprangen, die Gräber taten sich auf und viele der Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt, kamen nach seiner Auferstehung aus ihren Gräbern hervor, gingen in die heilige Stadt hinein und erschienen vielen. Frage: Hat Jesus den Tod überwunden? Hat er der Hölle die Macht genommen? Er hat den vollkommenen Sieg aus Gnaden geoffenbart für die Gläubigen des Alten und für die Gläubigen des Neuen Testaments. Und dafür können wir von Herzen dankbar sein. Welch eine Gnade, dass wir Gottes Wort haben. Welch ein Vorrecht, dass wir es glauben dürfen. Und noch mehr, dass wir einbegriffen sein dürfen in den gesamten Heilsratschluss unseres Gottes. Der Herr ist hinuntergegangen, aber siegreich auferstanden. Und das ist die heilsgeschichtliche Tatsache, die allem, was vorher geschehen war, die Krönung aus Gnaden gegeben hat. Mit ihm werden auch wir auferstehen, sind schon auferstanden und werden verwandelt werden, wenn die Zeit und die Stunde dafür gekommen sein wird. Welch eine herrliche Botschaft der Liebe, der Gnade, der Versöhnung, der Erlösung und des Heils durch Jesus Christus, unseren Herrn. Für dich und für mich, für uns alle, die wir es im Glauben erfassen können. Gott möge uns alle aus Gnaden segnen, in Jesu Namen. Amen.